Einmal im Monat haben wir hier im Antritt die Ehre, mit dem Technikchef des Tourmagazins, mit Jens Klötzer, zu sprechen. Dabei kann es ab und an schon mal nerdig werden. Und ich persönlich muss zugeben, bei Kugelgrößen, Spaltmaß oder Konusschlüsseln lerne ich fast jedes Mal noch irgendwas dazu. Und wenn in dieser Ausgabe Gerolf sowieso schon nicht im Lande ist und ich hier die absolute Freiheit habe, dann nutze ich das doch einfach mal, um die vielleicht ganz einfachen Fragen zu stellen. Und ich freue mich sehr, dass Jens dafür auch direkt zugesagt hat und ins Studio gekommen ist. Hallo Jens.
Logisch, hallo Christian.
Dann nehmen wir mal eine dieser Fragen, die mir schon länger auf dem Zettel steht oder die ich mir schon länger gestellt habe, auch nämlich die Frage, die grundsätzliche Frage fast schon, nach der Schaltung am Fahrrad. Ich selbst habe an meinem Stadtrad gar keine Schaltung und an meinem Rennrad habe ich eine mit zwei Zahnkränzen vorne. Wann ergibt denn so eine Schaltung überhaupt Sinn?
Eine Schaltung ergibt Sinn, sobald ich irgendwie Gelände habe und verschiedenen Leistungsbedarf, ne? Also beim Anfahren oder wenn ich bergauf und bergab fahre, bei Rückenwind, sodass ich sozusagen meine Leistung und die Trittfrequenz an die Geschwindigkeit anpassen kann, dann ergibt eine Schaltung Sinn.
Das heißt, andersrum gesagt, in einer durchschnittlichen deutschen Großstadt, die relativ flach ist, nennen wir sie mal Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, brauche ich eigentlich keine.
Nicht unbedingt. Also auch klar gibt es da auch Situationen, wo man eine haben möchte, vielleicht wenn starker Gegenwind herrscht oder mal so eine Autobahnbrücke hoch oder ich habe schweres Gepäck am Rad, dann wünscht man sich vielleicht schon eine, aber grundsätzlich kann man mit einem Gang klarkommen, ja.
Ich persönlich kann mich auch noch ganz gut an die 90er erinnern. Da haben immer viele meiner Freundinnen und Freunde angegeben mit der Zahl ihrer Gänge bei der Schaltung. Wie viele Gänge brauche ich denn eigentlich wirklich?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an, was man fährt. Also jemand, der wirklich sportlich Rad fährt und irgendwie immer das Optimum aus der Leistung herausholen muss, der braucht natürlich ein bisschen mehr als irgendwie jetzt nur beim Stadtrad, wo ich so leicht, mittelschwer, ne? Da reicht das vielleicht. Und da steht, ja, da irgendwo dazwischen ist das Optimum. Also mehr ist nicht immer besser. Ne? Es gab irgendwie tatsächlich so eine Zeit, da hatte man dann irgendwie vorne 3 Grenze und hinten 10, macht irgendwie zusammengenommen 30 Gänge. Aber man
klingt
merkt
ja erstmal super.
Klingt erstmal super, aber es hat auch Nachteile. Also zum einen, die Bedienung ist schwierig. Ja, muss ich immer vorne irgendwie gucken, auf welchem Kettenblatt bin ich und dann nicht zu viel Schräglauf hinten und so. Und es wiegt natürlich auch mehr, es ist anfälliger, größere Anzahl der Gänge. Und tatsächlich ist man dann irgendwann wieder zurückgegangen. Also gerade bei Mountainbikes sieht man das jetzt häufig, dass dann vorne ein Kettenblatt eingespart wird, weil man hinten genügend Ritzel hat. Und das Optimum liegt dann, je nach Anspruch, sage ich mal, irgendwo zwischen 10 und 20, 25.
Jetzt hast du schon Schräglage gesagt, was hat es damit auf sich?
Der Schräglauf, das ist, wenn ich vorne mehrere Kettenblätter habe, dann sitzt eins links, eins rechts und hinten die Kette wandert ja auch von links nach rechts und man sollte vermeiden, dass sie jetzt zum Beispiel vorne ganz rechts und hinten ganz links läuft, weil sie dann so um die Ecke läuft und das erhöht den Verschleiß und ist auch nicht besonders effektiv.
Warum erhöht das den Verschleiß?
Ja, die Kette muss um die Ecke laufen. Ne? Man kann sich das so vorstellen, dass dann die Glieder sich so ineinander verbiegen und optimal läuft eine Kette, wenn sie genau gerade läuft. Das lässt sich nicht immer ganz genau machen, aber man sollte möglichst nah dran fahren.
Du hast schon gesagt, eigentlich 30 Gänge ist eigentlich Quatsch, so viel braucht man gar nicht. Wie kriege ich denn raus, wie viele Gänge ich persönlich eigentlich brauche?
Also ein Stück weit muss man schon ausprobieren, wie groß ist denn das Spektrum, was ich brauche. Ja, wenn ich irgendwie mit einem Reiserad zum Beispiel, wo Gepäck dran ist und ich dann noch steile Berge fahre, dann brauche ich sehr, sehr leichte Gänge. Wenn ich mit einem Rennrad Rennen fahre und da irgendwie auch noch, wenn es leicht bergab geht, mithalten möchte und bei 60, 70 Sachen noch mittreten will, dann brauche ich sehr, sehr große Gänge. Und da muss man irgendwo die Grenze setzen. Was ist mein kleinster Gang, den ich brauche? Was ist der größte Gang, den ich brauche? Und dazwischen, das nennt man dann Abstufung, wie fein müssen die Gänge dort gestuft sein. Also ein sportlicher Fahrer braucht feinere Abstufungen, weil er dann immer in der optimalen Trittfrequenz ist. Jemand, der weniger sportlich fährt und so beim Alltagsrad, da reicht eine grobe Abstufung, weil da kommt es nicht so auf die genaue Trittfrequenz an und das macht auch die Bedienung dann einfacher.
Trittfrequenz ist so ein Ding, was man mittlerweile auch relativ leicht messen kann, ne? An der Kurbel, dass man einfach mitbekommt, wie viele Umdrehungen pro Minute mache ich da.
Ja, also relativ leicht. Man bräuchte dann ein Gerät dafür. Da ist so ein Magnet drin, wie man es vom Tacho kennt. Und der zählt dann die Kurbelumdrehungen pro Minute. Man kann es auch einfach mal mitzählen so und grob überschlagen. Und so eine optimale Trittfrequenz liegt bei Sportlern ist sie relativ hoch, ich sag mal so zwischen 80 und 100 und Alltagsfahrer fahren ein bisschen niedriger, irgendwo zwischen 60 und 80 pro Minute.
Dann zoomen wir mal noch ein Stück raus. Ich habe es, glaube ich, erst bei der Sendung mit der Maus so richtig verstanden, wie so eine Gangschaltung funktioniert. Jetzt ist deine Chance, mir das nochmal zu erklären. Wie funktioniert denn so eine Gangschaltung jetzt mal so grundsätzlich? Also warum ergibt es Sinn, da unterschiedliche Zahnkränze zu fahren oder unterschiedliche Übersetzungen zu haben?
Naja, ich treibe ja mit meinen Füßen das Hinterrad an. Ne? Und wenn das jetzt eine 1:1 Übersetzung wäre, das heißt eine Kurbelumdrehung entspricht einer Hinterradumdrehung, dann fahre ich ziemlich langsam und muss relativ schnell treten, um irgendwie auf Geschwindigkeit zu kommen. Und es geht viel zu leicht. Also dafür hast auch du mehr Kraft in den Beinen.
Was soll das heißen?
Und das heißt, ich brauche dann eine Übersetzung, wie beim Auto. Ne? Man schaltet einen Gang höher und das heißt, man macht dann vorne einen größeren Kranz und hinten einen kleineren Kranz. Dann dreht sich das Hinterrad schon mal schneller als die Kurbel vorne. Und das ist der Sinn einer Kettenschaltung. Dann kann man das da abstimmen und einstellen. Je nach Gelände, je nach Kraft, je nach Trittfrequenz kann man dann den richtigen Gang finden.
Kann ich das mir irgendwie, ja, ich sag mal, vorstellen, was das bedeutet, wenn zum Beispiel vorne der Kranz, das stimmt, das ist bei den meisten Fahrrädern ja so, größer ist als der hinten. Gibt es dafür irgendwie einen Vergleich physikalisch oder so, der dir einfällt, wo du es mir noch ein bisschen deutlicher machen kannst?
Ich glaube, das Nächste liegt doch den meisten das Auto. Mhm. Ja, da ein kleiner Gang, der erste Gang hat eine relativ kleine Übersetzung. Man hat da viel Kraft, aber man kann nicht besonders schnell fahren. Und irgendwann wird die Drehzahl zu hoch, wenn man schneller fährt.
Also auf der Autobahn ist der erste Gang nicht so gut geeignet.
Keine gute Idee, genau. Und dann gerät einfach der Motor an seine Grenzen. Und da ist einfach der Mensch der Motor. Ja, deine Beine sind der Motor und die kommen dann irgendwann an ihre Grenzen. Die können nicht schneller. Die haben zwar Kraft, aber sie können nicht schneller. Und wenn man dann einen Gang höher schaltet, dann landet man wieder in einem besseren Drehzahlbereich. Ja, dann kann ich wieder flüssiger treten und ich fahre einfach schneller. Ich brauche aber gar nicht so viel Leistung, weil das Gelände flach ist oder weil man schon mal ein bisschen auf Geschwindigkeit gekommen ist. Die Trägheit hilft ja dann auch noch ein bisschen mit.
Das heißt, das größte Problem, was die Gangschaltung löst, ist eigentlich, dass ich sonst zu viel treten müsste, zu schnell.
Ganz genau, ja. Früher hat man das, viele kennen vielleicht noch von alten Bildern die Hochräder, da hat man das mit dem Laufraddurchmesser gelöst. Also als es noch nicht die Verbindung zwischen der Kurbel und dem Hinterrad gab und man das Rad direkt angetrieben hat. Das Problem war immer noch das gleiche, das kleine Laufrad musste viel zu schnell gedreht werden, um auf Speed zu kommen und dann sind die Räder größer geworden. Hatte den Nachteil, dass die Räder auch höher wurden und Stürze dann irgendwie nicht mehr so künftig aufziehen. Aber durch die Schaltung, also durch das Kettengetriebe, kann man das eben einfacher lösen.
Da sind wir auch schon mitten beim nächsten Thema, nämlich es gibt ja ganz verschiedene Formen von Schaltungen. Bis ich mich auf diese Ausgabe hier vorbereitet habe, dachte ich, es gibt zwei Stück, Kettenschaltung und Nabenschaltung. Es gibt sogar noch eine dritte, ne?
Es gibt noch eine dritte, ja, die Tretlagerschaltung oder das Tretlagergetriebe gibt es in ganz einfacher Form. Da ist das Schlumpfgetriebe, da hat man nur den...
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, die normale Übersetzung. Oder man schaltet um auf einen ganz leichten Gang, ja, zum Bergauffahren oder zum Anfahren. Aber es gibt inzwischen auch sehr ausgefeilte Tretlagergetriebe mit, ich glaube, bis zu 14 Gängen.
Und wie funktionieren die? Also was ist daran anders als an den anderen beiden?
Also da ändere ich nicht die Drehzahl des Hinterrades, sondern ich ändere vorne die Drehzahl des Kettenrades im Verhältnis zu meiner Kurbel. Ja, also da wird schon vorne die Übersetzung verändert und die zwischen dem Tretlagergetriebe und dem Hinterrad, die ist quasi fix.
Spannend. Und dann gibt es die Nabenschaltung. Da habe ich auch lange nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert. Da ist irgend so ein Kasten und da wird irgendwas umgeworfen.
Ja, also es ist im Grunde das Gleiche wie so ein Tretlagergetriebe, nur passiert es da hinten am Hinterrad. Da dreht sich sozusagen das Ritzel oder das Zahnrad am Hinterrad, dreht sich gar nicht so schnell wie das Hinterrad selber, sondern da ist die Übersetzung dort dazwischen.
Und die Kettenschaltung ist die, die man vielleicht am einfachsten versteht, weil das hast du auch schon so ein bisschen benutzt. Aber das ist auch immer noch die häufigste Schaltung, kann man das so sagen?
Das ist die häufigste Schaltung, ja. Zum einen, weil es sie, also weil sie relativ preiswert zu produzieren geht. Die Teile dafür sind nicht so komplex und nicht so kleinteilig. Und bei den Sportlern ist sie nach wie vor beliebt, weil es die effektivste Schaltung ist. Sie hat sehr, sehr wenig Reibungsverluste.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass von der Kraft, die ich aufs Pedal bringe, einfach mehr am Hinterrad ankommt. Ja, also so eine Nabenschaltung oder auch die Getriebeschaltung am Tretlager, da sind immer zwischen den Zahnrädern, die sich da drehen, das reibt, ja, da entsteht Wärme und es geht Leistung verloren. Das ist nicht wahnsinnig viel, sonst würde man es ja merken, aber ein bisschen ist es schon und deswegen setzen Leistungssportler nach wie vor auf die Kettenschaltung.
Mhm. Gibt es bei dir eine Lieblingsschaltung? Ich höre schon raus, dann eher die Kettenschaltung.
Absolut, ja. Das ist bei mir die Kettenschaltung auch einfach auf den Grund, weil da alles offen liegt. Und wenn da irgendwas mal kaputt ist, dann sieht man, woran es liegt. Ja, da dreht man dran und guckt, wo es hakt. Sie lässt sich recht einfach pflegen und ja, sie ist leicht.
Eine Frage, die ich mir auch tatsächlich schon seit Jahren immer wieder mal gestellt habe, ist, warum sind richtig gute Nabenschaltungen auch so wahnsinnig teuer? Kosten ja fast so viel wie ein Fahrrad.
Ja, das stimmt. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Fertigung so komplex ist. Also die Zahnräder, die da drin sind, wahnsinnig gute Nabenschaltungen halten, auch wahnsinnig lange. Die berühmte Roloff irgendwie mit der Weltreisen gemacht worden und so. Ja. Und das bedeutet aber eben, dass die Bauteile, die sehr, sehr kleinen Bauteile, die da drin sind, auch sehr haltbar gemacht werden müssen. Und das macht die Sache ziemlich teuer.
Manche Leute schwören ja mittlerweile auch auf Zahnriemen. Kann man die dann auch auf alle diese Typen umbauen oder ist das gar nicht so leicht?
Nee, das ist gar nicht so leicht. Also, oder eigentlich ist es ganz simpel. So ein Zahnriemen funktioniert natürlich nicht mit einer Kettenschaltung. Der kann sich nicht nach links und rechts bewegen, sondern der muss eben immer genau gerade laufen, sonst läuft er von seinem Zahnriemenblatt runter. Mhm. Und das heißt, er lässt keinen Schräglauf zu. Und das heißt, da von den Zahnriemen kommen nur die Getriebeschaltungen in Frage. Das heißt, entweder Nabenschaltung oder Tretlagergetriebe.
Mhm. Weil sonst würde das Ding einfach zerreißen wahrscheinlich, oder?
Nee, es würde runterlaufen und dann immer irgendwie...
Hätte man ständig in der Hand.
Hätte man ständig in der Hand, genau.
Ja. Da sind wir auch schon bei so einer Alltagsfrage. Was mache ich denn, wenn meine Kette ständig runterfällt? Dann stimmt irgendwas mit der Kette nicht oder mit der Schaltung oder...
Ja, beides kann sein. Also das Wahrscheinlichste ist, dass die Schaltung falsch eingestellt ist. Ja, so ein Schaltwerk, das die Kette da hinten nach links und rechts bewegt, das hat auch so Begrenzungen drin, damit das Schaltwerk nicht zu weit nach rechts oder zu weit nach links kommt. Und wenn die falsch eingestellt sind und die Schaltung dann dazu noch falsch eingestellt ist, kann es dazu kommen, dass die Kette über das letzte Ritzel hinaus eben runtergeworfen wird. Aber es kann auch sein, einfach, dass es total verschlissen ist. Ja, dann fällt sie vorne öfter runter, weil sie gar nicht mehr richtig hält. Aber ja, am häufigsten ist es tatsächlich die falsch eingestellte Schaltung.
Da ist ja so die Faustregel, das kann bei der Nabenschaltung natürlich nicht passieren.
Das kann bei der Nabenschaltung nicht passieren. Natürlich kann die Nabenschaltung aber falsch eingestellt sein. Ja, sie wird auch mit einem Bowdenzug angesteuert. Und das merkt man daran, dass sie dann die Gänge nicht richtig trifft und dass sie manchmal während der Fahrt, obwohl man am Schalthebel gar nichts gemacht hat, irgendwie hin und her schaltet, was natürlich auch stört.
Wenn man sich jetzt mal so die Historie der Schaltung anschaut, du hast ja quasi auch schon die Vorgänger besprochen mit den Hochrädern und so, dann ist da ja echt wahnsinnig viel passiert in den letzten 120 Jahren ungefähr. Wir haben beim Gespräch über Campagnolo schon mal drüber gesprochen und es auch angesprochen, welche Pionierleistung da von Campagnolo kam, aber auch Shimano hatten wir auch schon, hat natürlich auch wahnsinnig viele Innovationen auf den Markt gebracht. Wie blickst du denn so auf die Entwicklung der Schaltung? Es ist ja echt viel passiert. Ich sag nur hier Bremsgriffe, früher diese Hebel, die man am Rahmen hat. Und so.
Ja, also da ist tatsächlich wahnsinnig viel passiert, auch wenn man noch weiter zurückblickt. Also so die Schaltungen sind so ungefähr 100 Jahre alt. Sie wurden so vor dem Zweiten Weltkrieg noch erfunden. Dann kam aber der Krieg dazwischen und dann ist erstmal nicht viel passiert und deswegen haben sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig Fahrt aufgenommen. Vorher war das echt krude, muss man sich vorstellen. Also da hatte man die Rennfahrer damals, die hatten genau zwei Gänge, nämlich eins links am Hinterrad, einen rechts am Hinterrad. Und wenn sie quasi am Berg ankamen, mussten sie anhalten, das Hinterrad ausbauen, umdrehen, wieder einbauen und dann losfahren und oben eben wieder umbauen.
Das ist heute noch von Fixie-Fahrern.
Ja, die machen das vielleicht immer noch, genau. Und das ist schon verrückt. Und welchen Weg die Schaltung dann genommen hat in den, naja, ich finde, relativ wenigen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Anfang war das noch so, dass man in voller Fahrt das Hinterrad gelöst hat, weil ja die Länge zwischen Kurbel und Hinterrad musste verändert werden. Hat man das gelöst, dann hat man geschalten und dann hat man das Hinterrad wieder festgezogen. Oh. An so einem verlängerten Schnellspanner. Und
ja, klingt gefährlich.
Das ist gefährlich. Und ja, dann kamen die ersten Kettenspanner auf, dann die ersten Schalthebel, die am Unterrohr platziert waren und so. Und ja, wie bei so vielen ging die Entwicklung dann immer, immer schneller, bis eben heute das Ganze elektrisch vonstatten geht bei manchen Rädern und so geschmeidig und so lautlos läuft, dass man sich das, wenn man sich so rein die mechanischen Teile anschaut und eine Kette von einem metallenen Ritzel auf ein anderes metallenes Ritzel läuft, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass das so geschmeidig funktionieren kann. Ja.
Du hast es schon angesprochen, die Geschichte der Schaltung ist vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema hier für den Antritt, wo wir uns das vielleicht nochmal ganz chronologisch angucken, wer da wann was entwickelt hat. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, wow, das ist so nach wie vor so mein Moment, wo ich so dachte, das ist auch noch möglich mit einer Schaltung? So eine Innovation?
Ja, das war schon so das erste Mal mit einer elektrischen Schaltung zu fahren. Mit der ersten Shimano Di2 heißt sie. Das ist dann schon bemerkenswert. Man drückt ein Knöpfchen und es ändert die Übersetzung. Und das hat aber nicht nur mit der Elektronik zu tun, sondern auch mit der ausgefeilten Mechanik, die Shimano dazu fabriziert hat. Also wenn man früher das Kettenblatt gewechselt hat, von klein auf groß oder umgekehrt, da hat man immer vorsichtig, ne, irgendwie so leicht mit dem Finger und immer nach unten schauen und bloß aufpassen, dass die Kette nicht runterfällt. Und dann sind erstmal Vorbehalte da, weil darauf habe ich dann irgendwie mit einer Elektronik keinen Einfluss mehr. Ich drücke das Knöpfchen und es passiert einfach. Aber es funktioniert immer. Egal, ob da wahnsinnige Last drauf ist oder egal, ob ich besonders schnell bin oder besonders langsam oder da ist ein Schlagloch dazwischen. Es funktioniert immer. Und das ist schon extrem beeindruckend, weil ja die Kette schon ein Stück weit frei fliegt und dann doch wieder gefangen wird. Das finde ich nach wie vor bemerkenswert. Ist jetzt auch schon 10 Jahre her, aber war so der letzte Aha-Moment.
Finde ich spannend. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen grobmotorischer. Für mich war es wirklich der Punkt, wo in den Bremshebeln die Schalthebel auch mit drin waren. Das war so ein Punkt, wo ich so dachte, wow, was ist denn das? Also ich musste mich auch erst so ein bisschen dran gewöhnen, aber das ist, glaube ich, immer noch so mein Schaltmoment, wo ich so dachte, krass, wie geht das denn?
Ja, das ist sicher auch einer der Top 5, sage ich mal, der größten Schaltungsentwicklungen, dass man dann am Lenker schalten konnte. Das war so in den frühen 90ern und war seinerzeit auch echt rennentscheidend, weil um am Unterrohr zu schalten, muss man sich hinsetzen. Die das hatten, konnten stehen bleiben und im Wiegetritt weiterfahren. Und das hat man am Anfang so nicht geglaubt, beziehungsweise hat man da auch Nachteile erkannt. Natürlich ist es schwerer und so, aber es hat sich wahnsinnig schnell durchgesetzt, vor allen Dingen im Rennsport. Und das ging mit der Di2 ähnlich. Also mit einer elektrischen Schaltung, es hat 2-3 Jahre gedauert, dann hatte sie jeder.
Ganz spannend finde ich, wenn man auch so ein bisschen mal drauf guckt, dass Schaltungen am Anfang als unsportlich galten. Also die Tourorganisation zum Beispiel hat auch gesagt, oh, das geht ja gar nicht und so. Ist vielleicht ein gewagter Vergleich, aber erinnert mich so ein bisschen an die E-Bike-Debatte. So nach dem Motto, wie kann man denn nur?
Ja, da kann man Parallelen ziehen. Natürlich macht es das Radfahren einfacher und es ist weniger Quälerei. Und tatsächlich waren Schaltungen anfangs sogar verboten, sind erst in den 30er Jahren dann wirklich zugelassen und dann eben auch weiterentwickelt worden, weil der Bedarf da war. Aber das stimmt, da gibt es Parallelen. Ja, es ist so ein bisschen verweichlicht.
Ja, aber eigentlich ja ein Fortschritt, ne? Aber man irgendwie gibt es dann so die Traditionalisten, die irgendwie sagen, das darf man auf keinen Fall machen. Und irgendwie heute würde ja keiner mehr darüber diskutieren, dass eine Schaltung am Fahrrad eine gute Sache ist.
Nein, da würde überhaupt keiner mehr diskutieren. Vielleicht ist das bei E-Bikes irgendwann sogar auch so, das weiß ich nicht. Es gibt ja schon noch den Unterschied, mit einer Schaltung schaffe ich es immer noch mit eigener Muskelkraft. Ja, ich habe das Hilfsmittel, dass ich sie besser auf die Straße bringen kann. Und beim E-Bike habe ich zusätzliche Energie. Das ist jetzt mal noch ein wesentlicher Unterschied. Aber trotzdem glaube ich auch, dass das E-Bike sich etablieren wird und wir irgendwann nicht mehr so diskutieren müssen.
Aber wir haben ja ganz am Anfang auch schon über Großstädte in Deutschland gesprochen, wo es vielleicht nicht nötig ist, eine Schaltung zu haben. Single Speed heißt das ja so schön neudeutsch. Also man hat eigentlich nur einen Gang. Das ist auch in Ordnung. Man muss dann aber den Gang sich quasi gut überlegen, oder?
Man muss sich den Gang gut überlegen, ja. Also ich habe natürlich den Nachteil, dass ich beim Anfahren oder wie gesagt schon bergauf immer nur diesen einen Gang zur Verfügung habe und auch bergab. Und das mag jetzt in so einer flachen Großstadt, wie wir sie hier haben, noch relativ einfach sein, weil dann gibt es halt so einen Sweet Spot irgendwo zwischen 25 und 30 km/h vielleicht, wo ich dann mit einer gesunden Trittfrequenz trete und alles, was gegen den Wind oder ein bisschen bergauf geht, dann muss ich halt ein bisschen kneten und wenn es mal bergab geht, dann muss ich so ein bisschen spulen. Ne? Mhm. In einer Stadt wie Stuttgart oder München ist es halt dann umso mehr eine Quälerei. Da gibt es viele steile Anstiege und da sieht man dann in der Tat auch viel weniger Single-Speed-Fahrer. Das sind dann nur die ganz, ganz harten.
Vielleicht ganz am Ende, jetzt haben wir so viel über Schaltungen geredet, kannst du mir vielleicht als alter Technikexperte auch ein bisschen die Angst oder sagen wir mal zumindest den Respekt nehmen, selbst da hinten an der Kettenschaltung rumzudrehen, rumzuschrauben?
Ja, das könnte ich, wenn ich dir mal erkläre, wie es funktioniert. Das ist eigentlich echt ganz simpel. Die Begrenzungsschrauben habe ich vorher schon mal erwähnt. Die sind ganz wichtig, damit die Kette da nicht runterfällt. Dann sind die schlimmsten Schäden schon mal vermieden. Und ansonsten geht es, von elektrischen Schaltungen jetzt mal abgesehen, geht das alleine über die Zugspannung, also welche Spannung der Bodenzug hat. Und da gibt es auch so eine kleine Schraube hinten dran, da kann ich die eben höher machen oder niedriger machen.
Habe ich nie verstanden.
Und die Schaltschritte gibt nur der Schalthebel vor. Also ich muss gar nicht hinten am Schaltwerk irgendwie jedes einzelne Ritzel einstellen, sondern es reicht, wenn ein Gang funktioniert, dann funktionieren auch alle.
Okay.
Und das ist, glaube ich, den Trick, den man einmal verstanden haben muss, und dann kann auch jeder eine Schaltung einstellen.
Das habe ich noch nie verstanden. Aber vielleicht ist das auch nochmal eine eigene Folge. Wie stelle ich die Schaltung richtig ein, wenn ich hinten da noch selber was einstellen kann? In diesem Sinne, vielen Dank, Jens. Oder haben wir irgendwas vergessen zum Thema Schaltung, wo du sagst, oh, das hätten wir doch unbedingt noch besprechen müssen?
So einen Exoten will ich vielleicht noch erwähnen. Wir hatten ja vorhin die Tretlagerschaltung. Es gibt sogar eine stufenlose Schaltung, die quasi nicht einzelne Gänge hat, sondern die stufenlos über die gesamte Bandbreite schaltet. Ist so bei teuren Trekkingrädern und E-Bikes aufgekommen. Gibt es noch nicht sehr lange, ein paar Jahre, und funktioniert über so eine Fliehkraftkupplung. Ist relativ kompliziert, ist auch relativ teuer.
Ja. Aber das heißt, man merkt gar nicht mehr sozusagen, also es gibt keine Gänge mehr, nee, so richtig.
Genau, sondern, man muss auch gar nicht mehr schalten, sondern man bleibt immer so in der ähnlichen oder gleichbleibenden Trittfrequenz und alles andere passiert automatisch. Also wie so eine Automatik beim Auto, nur nicht mit Stufen, sondern stufenlos. Das wollte ich nur erwähnt haben, ist jetzt vielleicht für wenige interessant, aber...
Wie heißt es so schön? Wir beobachten, wir bleiben da dran.
Wir bleiben da dran, genau. Und vielleicht wird es ja mal mehr Verbreitung finden, wenn es günstiger wird. Dann schauen wir uns das auch mal näher an.
Gucken wir mal. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen, ich sag mal, ja, Crashkurs in Sachen Schaltung. Ich habe noch viel gelernt. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Und ist doch mal ganz gut, auch ohne Gerolf, finde ich.
Ja,